Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist Bern einfach spezial an dem 14. August 2026. Spezial deswegen, weil bei uns ist der Georg Häsler. Der Georg Häsler ist bei der Zürich Zeitung Redakteur, aber er ist viel mehr. Er ist eigentlich so sicherheitspolitisch, außenpolitisch, neutralitätspolitische Gewissen von dieser Zeitung. Er ist einer der führenden Publizisten in diesem Bereich von der Schweiz. Deshalb, Georg, herzlich willkommen. Danke vielmals, dass du da mitmachst.
Merci für die Einladung, immer gern mit euch.
Gut, und dabei sind natürlich der Dominik Feusi und der Markus Sommer. Wir wollen heute, ich habe es natürlich schon ein bisschen angetönt, wir wollen über Neutralität reden und Neutralitätsinitiative. Die wird ja ein Thema jetzt, weil wir im September darüber abstimmen. Die Initiative von der SVP oder von Christoph Blocher, je nachdem, will, dass man die Neutralität in die Verfassung hineinschreibt. Das ist bisher nicht der Fall gewesen.
Georg. Es ist schon, theoretisch ist sie drin, zwar als Artikel, wo sich die Behörden müssen daran halten müssen. Also von dem her ist sie eigentlich drin, das muss man immer wieder mal wiederholen.
Ja, stimmt. Aber was ist deine grundsätzliche Haltung zu dieser Initiative?
Ich glaube, man nimmt dem Bundesrat und vielleicht sogar später mal einem Oberbefehlshaber von der Armee jede Handlungsfreiheit weg, sich so aufzustellen, dass es für die Schweiz am besten ist, dass man die Schweiz wirklich tatsächlich kann verteidigen kann. Ich glaube, da braucht es Handlungsfreiheit. Ich glaube, die Einschränkung für Handlungsfreiheit ist eigentlich gegen alle Vernunft, wenn es darum geht, ein Land zu verteidigen. Zudem geht es auch weit über eigentlich das Neutralitätsrecht raus, wo bestimmt, dass Neutralität bedeutet, dass man nicht im militärischen Sinne eine Kriegspartei tut, bevorzugen, sondern ist auch ein Sanktionsverbot drin, was im Bundesrat dann nicht mehr ermöglichen würde, im Rahmen von der Neutralitätspolitik eben tatsächlich nachher Sanktionen zu belegen, EU-Sanktionen zu übernehmen gegenüber Russland zum Beispiel. Das wäre nachher nicht mehr möglich. Und das würde die Schweiz wirklich in eine Rolle hineinbringen, wo sie quasi durch das, dass sie strikt neutral ist, von den wichtigsten Partnern nebenher wahrgenommen wird, als Kriegsunterstützer von der kriegsführenden Partei. Weil etwas hat sich ja gegenüber der ursprünglichen neutralitätsrechtlichen Konzeption, die 1907 in der Haager Konvention festgelegt worden ist und dann 1815 auch beim Wiener Kongress den Ursprung hat, den wir jetzt völkerrechtlich diskutieren. Der grosse Unterschied ist, dass wir eine UNO-Charta haben, die klar unterscheidet zwischen einem Angreifer, dass der Angriffskrieg eigentlich verboten hat und jemand, der sich verteidigt, legitimiert ist durch den du noch hart an. Das ist die einzige Form von Krieg, die möglich ist. Also der Spielraum, der in diesem Rahmen völkerrechtlich zu bewegen, der wäre nachher weg.
Ja, jetzt die Initianten sagen ja und sie versprechen, das ist ihr grosses Thema. Wer ja stimmt, ist gegen Krieg. Neutralität sorgt dafür kein Krieg. Das ist ihr Slogan, wo sie auftreten damit, auch wo sie an der Medienkonferenz, ich weiss nicht, wie viel mal unterstrichen haben. Ja, das Versprechen, ist denn das nicht gut und findest du das nicht richtig?
Also das Versprechen und der Kurzschluss, der entspricht eigentlich einem Grundbedürfnis, wahrscheinlich einem menschlichen Grundbedürfnis, dass es keinen Krieg gibt. Und in einer Welt, wo die Bedrohungslage deutlich zugenommen hat, wir haben im Moment zwei Kriege oder eine Troll-de-Guerre-Situation im Persischen Golf und Nahen Osten gegenwärtig. Wir haben auf der anderen Seite den Heisskrieg in der Ukraine, der wirklich immer wieder überschwappt über die Ukraine raus und auf die Nachbarländer und auch auf Deutschland überschwappt. Das macht Angst und wenn eigentlich das Versprechen kommt, kein Krieg, dann ist es verfänglich und es ist schon nachvollziehbar, dass man das Bedürfnis hat. Jetzt, wenn man ein bisschen genauer schaut oder ja, hinter quasi Kulissen schaut, von was die Neutralitätsinitiative bedeutet, erhöht, würde ich sagen, den Annahme von der Neutralitätsinitiative das Risiko, dass wir getroffen werden vom Krieg, weil wir uns würden zusätzlich schwächen in unserer Abwehrkraft. Insbesondere was die sogenannten Distanzwaffen angeht, ist es schlicht unmöglich, sich ohne irgendwie mögliche Partner verbindliche Abkommen mit Partnern wirklich können zu verteidigen. Das sieht man im Nahen Osten sehr deutlich. Die Israelis, die ein souveräner Staat sind, die mit der Ausnahme von den Amerikanern, übrigens auch bröckelnd, keine Verbündeten haben, so richtig im Nahen Osten. Selbst die Israelis müssen mit ihren arabischen Nachbarn zusammenarbeiten, und den Amerikanern insbesondere, dass sie die ballistischen Lenkwaffen und von den Iranern können abwehren können. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt.
Aber gleichzeitig muss man sagen, aus meiner Sicht, nein, nicht aus meiner Sicht, das zeigt die historische Beweislage, die Schweiz hätte sowieso nie können ohne Kooperationen überleben. Und man hat ja auch vor dem Ersten Weltkrieg hat man Gespräche geführt mit dem Generalstab von Österreich-Ungarn. Vor dem Zweiten Weltkrieg hat der Gisant sehr, sehr weitgehende Zusammenarbeit schon geplant mit den Franzosen. Aber natürlich alles heimlich und alles eigentlich sogar ohne Wissen vom Bundesrat. Und was mir meine Skepsis, was jetzt die Initiative betrifft, hat einen anderen Grund. Eben, ich finde auch, der Spielraum ist noch zu klein und ich finde, Außenpolitik ist eigentlich streng genommen wirklich die Maxime vom Bundesrat. Man sollte dort nicht zu fest reinreden. Ich habe deshalb ja auch nicht gern, dass das Parlament jetzt bei der Europapolitik sich die ganze Zeit anmaßt, unsere Europapolitik zu prägen. Das stört mich. Aber das andere, was mich auch stört, ist natürlich, dass wenn man es explizit in die Verfassung hineinschreibt, tut man auch eine Neutralitätsauffassung festschreiben. Und die Schweiz hat das natürlich früher immer vermieden. Und ich finde zu Recht, im 18. Jahrhundert haben wir die Neutralität anders interpretiert als heute. Im 18. Jahrhundert hat man zum Beispiel Solddienst nie für ein Problem gehalten. Das war überhaupt kein Problem gewesen. Man hat auch lange darüber gestritten, Truppendurchzug. Das war im 17. Jahrhundert auch noch nicht ganz klar gewesen, ob das jetzt gegen die Neutralität ist und so weiter. Es muss sich können verändern. Deshalb würde ich es auch nicht so in Verfassung schreiben. Und das Zweite ist, die Schlaumeiereien, die müssen möglich sein. Und die sind möglich gewesen, weil man eben gar nicht darüber geschrieben hat. Also der Gisant hätte eigentlich aus gutem Gewissen können sagen, komm, ich mache, was nötig ist, militärisch. Mich interessiert das gar nicht. Es war ein Neutralitätsbruch, den er gemacht hat. Da gibt es gar keine Frage, aber er war richtig. Ich finde aber dort bin ich halt auch ein bisschen in der Haltung, was NATO betrifft. Was du sagst, ist mir klar. Logisch müssen wir kooperieren mit ähnlich gesinnten Organisationen oder Ländern. Aber ich will es halt auch nicht so in die grosse Glocke hängen. Weil das ist mit der Neutralität schon schwierig zu vereinbaren. Und ich glaube nach wie vor, Neutralität ist ein gutes Instrument für die Schweizer Sicherheits- und Außenpolitik.
Das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass es ein gefährlicher Schluss ist, dass Kooperation unsere dissuasive Wirkung erhöhen kann. Das ist im Moment in den strategischen Papier vom Bundesrat und auch in der Leitlinie von Armee, aber insbesondere in der Strategie, wie gesagt, wir können unsere quasi dissuasive Wirkung erhöhen, dass wir einen Kooperationspartner haben. Und das ist eine gefährliche Denkweise. Das ist die Idee, dass man sich eigentlich dispensieren kann von der Selbstverteidigung oder Selbstbehauptung. Ich glaube, das ist etwas, was mich genau auch so umtreibt. Und ich glaube, wo muss benannt werden. Es geht nicht darum, jetzt, wenn man die Neutralitätsinitiativen ablehnt, dann durch und durch aufzutun, quasi für einen Teil von der eigenen Verantwortung für die Verteidigung nachher zu delegieren an andere. Ich glaube, dort muss man genau hinschauen. Es gibt bei der NATO gibt's das Nation Framework Konzept, wo eine grosse Rahmennation eigentlich die Hauptfähigkeiten hat und die kleineren Länder sich die an die hat. Das ist das Konzept aus der Zeit, wo der Kalte Krieg langsam vorbei war und man hat probiert zu reduzieren und quasi Sharing und Pooling das Thema war. Und die Idee quasi, Dissuasion durch Kooperation, die schließt eigentlich an die Idee an, das kann ein Land, das neutral will bleiben. Wir reden nicht darüber, wenn wir die Initiativen ablehnen, dass wir dann nicht mehr neutral sind. Es bleibt in der Verfassung als Auftrag drin. Kann man auch nicht Dissuasion durch Kooperation machen. Dort muss man genau hinschauen. Wir müssen genau hinschauen, dass die Schweiz eben auch ihre Verantwortung innerhalb von Europa übernimmt, aber vor allem auch für sich selber, sich so weitgehend wie möglich selber können zu verteidigen. Und ich glaube, das ist etwas, was im Diskurs völlig fehlt.
Aber das haben wir ja jetzt eigentlich 30 Jahre lang gemacht. Ich erinnere an den fatalen schlimme Satz oder Sicherheit durch Kooperation. Nicht Sicherheit mit auch ein bisschen Kooperation, sondern Sicherheit durch Kooperation. 90er Jahre, 0er Jahre. Wir haben mit dem Satz, mit dem Dogma, hat man die Armee kaputt gemacht, sodass wir sie jetzt fast nicht mehr wieder oder nur mit grosser Mühe wieder aufbauen können, hoffentlich so schnell wie möglich. Und das ist natürlich schon ein bisschen Gefahr. Du weißt, auch die Lust, lieber zu kooperieren, als selber die Hausaufgaben zu machen, auch weil es günstiger ist, oder? Weil man dann weniger Mehrwertsteuererhöhung muss durchsetzen und weniger Sonstgeld ausgeben, mehr Geld kann ausgeben für anderes beim Staat. Die ist natürlich immer noch gross. Und die Gefahr, die sehe ich natürlich schon. Und da sind wir bei dem Punkt, Ich finde, wenn kein Kriegsziel ist, und das muss ja das Ziel sein, dann ist die Frage von der Bewaffnung ist einfach wichtiger als die Frage von der Neutralität. Oder? Natürlich, die Initianten sagen bewaffnete Neutralität, aber letztlich ist die Frage von einer starken Armee für die Abschreckung, wo immer noch ein Konzept ist, wo immer noch gut funktioniert, sicherheitspolitisch, das kann man überall schauen, ist die Frage von der Bewaffnung wichtiger als Neutralität. Siehst du das auch so?
Ja, absolut. Und ich glaube, man muss sich auch bewusst sein, wenn man kooperieren will, ist es eben nicht so, dass man auf Feigheiten verzichten kann. Ich glaube, das ist ein Trugschluss. Wir können gegenwärtig nicht wahnsinnig viel in eine Kooperation hineinbringen. Vielleicht der F-35, der kompatibel ist. Aber wir müssen zuerst einmal unsere eigenen Hausaufgaben machen, dass wir überhaupt ein interessanter Kooperationspartner wären, für den Fall, dass man eben wirklich tatsächlich müsste kooperieren. Und noch ein Satz. Wir haben im Moment Situationen, wenn wir Bedrohung als Gleichung, Absicht, mal Potenzial, mal Opportunität anschauen, können wir kennen, von diesen Faktoren gegen Null abschrauben, die die Bedrohung wird senken. Absicht, militärische Gewalt einzusetzen als Mittel für Politik, das sehen wir jeden Tag, es findet statt. Das Potenzial, die Schweiz zu treffen, ist auch vorhanden und wir sind eine riesen Opportunität. Wir haben gegen Distanzwaffen gegenwärtig gar nichts. Wir haben kritische Infrastruktur in der Schweiz, die für das Funktionieren für ganz Europa entscheidend sind. Wenn man die trifft, dann ist zum Beispiel, je nachdem der Strom weg, in wesentlich wichtigen Punkten oder in wichtigen Gebieten von Europa. Und wir sind nicht in der Lage, auch irgendeiner Art und Weise Daten zu bekommen, um uns können frühzeitig zu wehren, wenn man die Abwehrwaffe hat. Und noch ein letzter Gedanke. Ich meine, die Schweiz zu treffen, mit wenig Aufwand, grossen Schaden zu bewirken, wir hätten auch niemanden, der sich darum kümmern würde, für uns einzustehen. Wir sind nie dabei, wo es irgendeine Beistandspflicht gibt. Wir sind selber verpflichtet, das zu machen. Wir sind nicht in der Lage dazu. Wir sind eine Opportunität. Und ich glaube, im Rahmen von der Initiative müssen wir darüber reden. Wir müssen die Opportunität auf Null abbringen. Da gehört dazu, dass wir uns anständig bewaffnen. Und zwar so, wie es zur Schweiz gehört. Wichtigste Staatsaufgabe. Und zweitens, dass wir die Handlungsfreiheit erhöhen und behalten und darum nicht so einer Initiative zustimmen. Aber unsere Souveränität, Selbstbehauptung, das muss im Zentrum stehen.
Aber vielleicht noch ein bisschen auf das einzugehen, weil das ist ja da, wo es in der Bevölkerung immer noch nicht klar ist. Wie bedroht ist jetzt die Schweiz? Also du hast jetzt ein bisschen ausgeführt und ein bisschen erklärt. Du bist auch Oberst. Also du bist vom Fach, du kommst raus. Aber sag doch einmal jemandem, der in der Schweiz wohnt, warum sollen wir angegriffen werden? Was ist vorstellbar? Warum? Das ist nicht nur jetzt die technischen Fragen, sondern einfach, warum soll politisch jemand das Interesse haben, die Schweiz anzugreifen?
Es ist vorhin ein bisschen abstrakt formuliert, ganz bewusst, für so ein bisschen aus der politischen Hitze rauszunehmen. Das ist ja, wer bedroht uns überhaupt? Das ist ja eine extrem strittige Frage gegenwärtig. Aber ich glaube, man muss auch verstehen, dass die Schweiz eine Infrastrukturdreischiebe ist, mitten in Europa. Der französische Atomstrom fließt via Schweiz auf Baden-Württemberg und auf Bayern, also das wirtschaftliche Kernzentrum von Deutschland. Wenn sie den französischen Atomstrom nicht haben, dann flackert es einfach in Bayern und in Baden-Württemberg. Das ist eine Vulnerabilität, die die Schweiz hat. Und zudem ist die Schweiz quasi auf dem Alpenübergang zwischen Nord und Süd. Das ist eigentlich auch einer der Gründe, warum es dieses Land überhaupt gibt, dass wir quasi das strategische Pfand, die Straße von Hormuz von Europa, nämlich die Alpen, dass wir im Norden und im Süden drauf hocken. Wir sind Pascal immer können behalten, Gondo immer können behalten, das Tessin gehört zur Schweiz. Das ist über die Alpen, über die Alpen über. Rittlings auf den Alpen, das ist eigentlich der strategische Raison d'être von der Schweiz. Und das ist eine Vulnerabilität für ganz Europa. Und wenn wir nicht in der Lage sind, dort glaubhaft zu sagen, dass sich ein Angriff auf den strategischen Punkt, auf den Choke Point in Europa, dass sich der nicht lohnt, dann werden wir zur Opportunität. Und ich glaube, das ist der Zusammenhang, der entscheidend ist, wo die Schweiz eben tatsächlich interessant macht. Und noch ein anderer Gedanke, ich meine, Wir sind ein wichtiger Finanzplatz, wichtige Wirtschaftsdreischiebe noch, wo Abu Dhabi und Dubai unter iranischem Beschluss waren, sind Gelder von Hongkong und auf Zürich geflossen. aber wir können den Standort gegenwärtig nicht schützen. Wir haben auch so ein Interesse daran, dass wir glaubwürdig sagen können, die Schweiz ist ein sicherer Standort, ein Safe Haven, eben auch was die Verteidigung angeht.
Jetzt würden die Befürworter natürlich sagen, ja genau darum müssen wir neutral sein, damit wir nicht reingezogen werden in irgendwelche Konflikte. Und sie sagen auch, das ist der Nutzen von der Neutralität, den die Länder rundherum ja anerkennen. Weil wir neutral sind, ist der wichtige, die Straße von Hormus von Mitteleuropa, dann eben neutral, sicher, weil alle rundherum wissen sozusagen, Die funktionierende Alpenschweiz, die neutral ist, die dient dann am Schluss allen. Oder eben im Fall von einem Konflikt machen wir den sogenannten Courant Normal. Was sagst denn du? Warum soll das nicht mehr funktionieren, wie es ja lange funktioniert hat?
Im Anwesenheit vom grossen historischen Gewissen vom Nebelspalter von Markus Zong bin ich beim historischen Thema immer ganz vorsichtig. Das ist so ein bisschen in der mündlichen Prüfung. Die historischen Beispiele sind klar. Holland, also die Niederlande und Belgien sind neutral gewesen, sind überrannt worden von den Deutschen, hat nichts genützt. Die baltischen Staaten sind neutral gewesen, hat nichts genützt. Ich finde übrigens auch interessant, Abu Dhabi, Dubai, die Emirate haben sich ja immer so positioniert gehabt, dass sie mit allen geschäftet haben. Sie haben sich nicht für neutral erklärt. Und trotzdem sind ausgerechnet sie jetzt Ziel geworden. Und ich habe, das mal in einem Leitartikel gebraucht. Das ist Rudi von Erlach, seine Geschichte über den Untergang vom alten Bern. Und da steht, oder, der Tagsatzung hat ja auch angesichts der Franzosengefahr sich neutral erklärt. Und er sagt, obwohl durch die Neutralitätserklärung wenigstens scheinbar die Ruhe für die Eidgenossenschaft gesichert war, konnten es umsichtige Staatsmänner indessen nicht entgehen, dass bei den begewandten Gewalttätigkeit der fränkischen Schreckensmänner keine Garantie für dieselbe geboten war. Also, man hat auch beim Untergang vom alten Bern verstanden, dass die Neutralität eben nichts genützt hat, weil man nicht einig war und nicht genug Truppen parat hatte und der Wehrwille nicht gefördert hat, dass man das alte Bern retten konnte. Jetzt kann man natürlich sagen, dass der alte Bern marod war und Demokratie hat müssen kommen und so weiter. Aber es geht um einen Mechanismus. Es ist ja auch interessant, dass er ja da drin noch beschreibt, und da kann jetzt lange einen Exkurs machen, aber da drinnen auch beschreibt, dass eigentlich der Wehrwille durchaus vorhanden wäre, auch vom gemeinen Volk. Und das Entscheidende ist, dass er sagt, schaut,
vor allem.
Ja, natürlich. Dass er sagt, schaut, Neutralität hat es gegeben, hat eine scheinbare Ruhe gegeben, aber sie hat keine Garantie gegeben, wo wir nicht parat waren und nicht einig waren. Und ich glaube, das ist der entscheidende Zusammenhang.
Nicht dann schnell ein Spielverderber spielen, weil du es schon angezogen hast. Nein, du hast vollkommen recht, ist klar. Neutralität ohne Bewaffnung hat nie funktioniert, seit dem 16. Jahrhundert nicht. Aber auch nicht die Kooperation hat uns eben geschützt. Weil das ist ganz lustig, der Untergang vom alten Rom, vom alten Bern. Ist nämlich genau das Beispiel. Oder? Früher hat die Schweiz, die Eidgenossenschaft, hat quasi eng kooperiert mit den Franzosen. Und genau. Wenn natürlich die Franzosen, ausgerechnet die Franzosen, sich gegen uns wenden, dann sind wir natürlich im Sack. Voilà. Und das Gleiche gelten würde jetzt, sagen wir, wenn wir jetzt mit der NATO verbündet werden und plötzlich die NATO wird zu einem Verbrecherregime, dann könnte uns das auch passieren. Auch in dem, wo du sagst, oder mit Iran. Ich meine, Katar hat so nett mit den Iranern immer zusammengeschafft und jetzt sind sie angegriffen worden. Und am Schluss muss ich auch sagen, Neutralität funktioniert nur, wenn zwei Sachen stimmen. Das erste ist ganz klar die Bewaffnung. Du musst dein Territorium mit jedem Preis können verteidigen. Dort musst du auch gewisse Kompromisse machen wegen der Kooperationsfähigkeit, bin ich einverstanden. Aber das Zweite ist natürlich, du musst auch regelmässig schauen, dass du die Grossmächte gegeneinander ausspielen kannst. Und das ist ein bisschen da, wo ich auch finde, dort hat aber Christoph Blocher einen starken Punkt, oder? Wenn du eben die Neutralität willst leben, musst du dich ab und zu schaurig unbeliebt machen. Ich glaube, es war ein Fehler gewesen, obwohl du weißt, meine Haltung, was Russland betrifft, ich bin absoluter Gegner von Russland und so weiter. Aber dass die Schweiz die Sanktionen mitgemacht hat, vor allem Tell-Gell, wie es die Amerikaner wollen, das war ja nicht die EU, es sind die Amerikaner, das war ein Fehler gewesen. Wir müssen Grossmächte irgendwie auf eine Weisst, wir tun es nie gleich behandeln, ist völlig klar. Aber wir brauchen eine gewisse Äquidistanz und das haben wir schon in den letzten 30 Jahren schaurig verlernt.
Ja, vor allem, wenn wir keine starke Regierung haben. Ich meine, in dem Moment, also ich sehe es anders, ich glaube, es ist richtig im gegenwärtigen Kontext, dass wir jetzt die Sanktionen haben. Aber in dem Moment, am 24. Februar 2022, der enorm schwache Auftritt vom Bundesrat, dass die fehlende Vorbereitung, dass man sich nie das Szenario überlegt hat, was heisst denn das, wenn das wirklich passiert. Und dass wir eine klare Antwort haben, dass man auch klare Signale kann aussenden, wenn wir eine andere Position haben. Also wir sagen, wir schauen einfach, dass man nicht umgehen über die Schweiz. Das braucht eine Voraussicht, das braucht eine Auseinandersetzung mit einem gefährlichen Fall. Und wir weigern uns in unserem Land, sich uns mit der gefährlichsten Möglichkeit auseinanderzusetzen. Das sieht man so wieder bei den Leitlinien vom Bundesrat, was die Sicherheits- bzw. Verteidigungsarbeit von Armee angeht, Verteidigungsfähigkeit angeht. Man setzt auf den wahrscheinlichsten Fall, auf das, was jetzt gerade sichtbar ist. Aber wir müssen uns auf einen gefährlichen Fall vorbereiten müssen. Und dann können wir auch selbstbewusste Positionen beziehen. Was einfach eine Schwierigkeit ist, und ich glaube, das ist einer von meinen Punkten, wo ich darüber nachdenke, bin. Es ist eben nicht nur schwarz-weiß. Ich glaube, es bräuchte eben eine ernsthafte Debatte über die Fragen. Es ist natürlich schon, dass heute die Landesgrenzen allein eine von den Grössinnen ist, wenn es um Verteidigung geht, aber nicht die absolute. Ich plädiere immer mehr dafür, dass wir müssen Verteidigung in einem Netzwerk anschauen. Singapur, das hat mich sehr beeindruckt, in der Rede vom singapurischen Verteidigungsminister, so einer asiatischen Sicherheitskonferenz, hat er gesagt, schaut, wir sind hier in dieser Region nicht nur Freunde. Also Indonesien, Singapur, Malaysia, das sind nicht einfach Freunde, die Philippinen. Aber er hat gesagt, Wir sind in einem Netzwerk zusammen von Datenkabel, Wasseraufbereitung, Strom, und ein Netzwerk kann man nur als Team verteidigen. Und ich glaube, das ist der entscheidende Gedanke, wo wir müssen darüber nachdenken, was heisst es konkret. Und darum plädiere ich auch dafür, dass wir insbesondere mit unseren Nachbarländern müssen darüber diskutieren, wie tun wir den Superwirtschaftsraum zwischen Mailand und Mannheim, zwischen Wien und Lyon, wie stellen wir sicher, dass der auf jeden Fall funktioniert. Und ich glaube, das können wir nur im Team machen. Ich glaube, die Überlegung, die lohnt sich zu machen.
Die macht ja der Martin Pfister ein Stück weit. Ich will jetzt noch etwas ansprechen. Wir haben letzte Woche dich und die NZZ hart kritisiert, weil ihr da die Ansprache von dieser Sprecherin vom russischen Außenministerium. Ich sage es jetzt, Unterkomplex, weil das Wort habe ich gebraucht, ich muss dazu stehen. Ich kann es dann immer noch zurücknehmen. Aber weil ihr das meiner Ansicht nach schon ausgeschlachtet habt. Ich habe das zu viel gefunden, weil die Diskussion, die wir jetzt 20 Minuten lang hatten, die ist viel besser und sie ist viel wichtiger und sie ist auch viel angemessener am Anliegen der Initianten und den über 100'000 Leuten, die unterschrieben haben, dass wir über das abstimmen. Natürlich ist es ein Versuch von der Beeinflussung von der Schweizer Demokratie, aber er ist furchtbar plump. Und ihr habt eine riesige Sache daraus gemacht, weil es natürlich, und das unterstelle ich jetzt euch bösartigerweise, weil es natürlich zu dem Framing von dieser Initiative passt hat, die Gegner bringen, das sei eine Putin-Initiative. Und ich finde einfach, wir sollten die Chance zu dieser Debatte, die wir jetzt 20 Minuten geführt haben, die tun wir vergeben, wenn wir so darüber hinwegfahren und bei dem Framing einfach so mitmachen.
Fair point. Ich glaube einfach, dass ganz als Putin-Initiative oder was heisst, das andere Plakat ist Geldsack-Initiative, das ist in der Tat, das ist unterkomplex. Und das ist, nimmt dort die Leute nicht ernst. Ich glaube, das ist ein Problem, ein innenpolitisches Problem, dass wir heute, wie sie quasi politische Kommunikation, mit die Leute nicht ernst nehmen. Und ich glaube, das spüren die Leute auch. Da bin ich bei dir. Was die, quasi die Medienkritik an dem Tag, wo das Christoph Locher-Interview war und quasi die Lancierungsschwerpunkt war, dass wir den russischen Beeinflussungsversuch thematisiert haben, dass sie Tagesentscheide. Wir sind kritisiert worden, dass wir überhaupt den Sacharowa-Text abgedruckt haben. Gell, so klingt russische Propaganda. Die Süddeutsche Zeitung, sie haben uns abgearbeitet und gefunden, ganz schlimm. Und auch Blickredaktoren haben sich auf LinkedIn an uns, ganz schlimm, an der Falkenstrasse, die jetzt russische Propaganda verbreiten. Und auf der anderen Seite haben die gefunden, ganz schlimm, unterkomplex, ist sagen sie auch noch Putin-Initiative. Das ist das, in diesem Spannungsfeld arbeiten wir. Und man kann das diskutieren. Ich habe es bemerkenswert gefunden. Und ich glaube, das ist auch unsere Pflicht zu sagen, dass wenn in der gleichen Woche, wo die Initiative quasi der Abstimmungskampf lanciert wird von den Befürwortern, in einem Wording, das durchaus dem Wording entspricht, das jetzt gegenwärtig Befürworter brauchen, Sprecherin vom russischen Außenministerium so eine Erklärung abgibt, finde ich das bemerkenswert, muss man es benennen. Und ich glaube, dass dort einfach ohne Problematik besteht, dass die Idee von Russland, was sie eigentlich immer gehabt haben, ab 1815, nämlich, dass man Gebiete neutralisieren tut. Ob jetzt das die Ukraine sind, die neutral sind, oder Finnland, wo man finnlandisiert hat, Österreich, die so neutral werden, der Stalin hat ja immer noch die Idee gehabt, dass Deutschland wieder vereinigt werden kann, wenn es neutral ist. Das Neutralisieren, das ist ein Konzept, das sie haben, wo sie nicht das Gefühl haben, das sind Länder, wo wir minimal uns kein Problem machen. Zu unterstellen, dass die Initianten quasi im Interesse von Russland halten, das ist falsch, das ist unterkomplex und das ist schon eine nicht-schweizerische Unterstellung. Ich denke ja immer weiter, wir bekommen ja immer Reaktionen. Ich habe dann immer einen Newsletter, den wir geschrieben haben, für unseren NZZ Pro Newsletter, wo eigentlich eines meiner Lieblingsformate ist von der Zürich Zeitung, wo wir wirklich alle direkten Austausch mit unseren Leserinnen und Lesern haben. Habe ich dann auch geschrieben, oder? Also, wir müssen wahnsinnig aufpassen, dass wir uns auch nicht spalten. Und die Idee vom Beeinflussungsversuch ist ja nicht nur, die SVP-Initiative zu unterstützen. Das wäre zu plump. Aber es geht eben noch einen Schritt weiter. Und diesen Schritt macht mir mehr Sorgen. Es geht darum, uns zu spalten. Es geht darum, dass wir gegen unsere politische Kultur verstoßen, wenn wir uns da fetzen. Das ist das Ende. Das können wir immer wieder bei einem Glas Weissen können wir lösen. Aber wenn wir plötzlich einander Feinde des Friedens von Anfang an hängen, dann passiert
etwas, was wirklich... Weltwoche hätte ich so bezeichnet. Dann
lassen wir uns spalten, und zum Teil sogar von aussen spalten, das ist gefährlich und gegen das werde ich mich eigentlich. Gut. Von dem her, das fair point, ja, wenn wir nur von dem reden, dann ist es unterkomplex. Also aber es ist ein Teil.
Da siehst du ja ein bisschen Gespenster. Also irgendwo, weißt, wir sind ja ein Land, wo eben Spaltungen, wir haben immer miteinander gestritten. Und das finde ich jetzt weniger schlimm. Ich meine, man hat den katholisch-konservativen auch immer vorgeworfen, der Vatikan tut euch führen.
Und der Vatikan
hat die Innerschweizer nie im Griff gehabt. Der konnte machen, was er wollte. Genau. Und ich glaube, auch die Russen haben trotz allem keinen Einfluss auf die SVP, muss ich ehrlich sagen. Das ist absurd. Und das dünkt mich auch so ein bisschen, ich finde das dümmer. Weil ich muss ehrlich sagen, ich hatte eigentlich Freude gehabt, dass die Russen so etwas sagen. Weil das zeigt ja, dass die Russen haben, ja, meine, ist logisch, die Russen haben ein massives Imageproblem in Europa, das ist klar. Und sie sind natürlich froh, wenn sie so können sagen, ja, unsere Position, da gibt es ja durchaus sogar in der Schweiz Leute, die uns verstehen, die das Gefühl haben, die Position ist noch gut. Jetzt für die Russen ist klar, es geht um Imagepflege, oder? Dass sie sagen, wir sind im Fall nicht so isoliert, wie es überall dargestellt wird. Das ist auch ein innenpolitisches Anliegen von den Russen. Die Russen wollen selber ihrem eigenen Volk zeigen, du, es gibt Leute, die uns verstehen, zum Beispiel in der Schweiz. Aber ich muss sagen, uns hilft das eigentlich, weil die Schweiz dann in den Augen der Russen doch immerhin wird bei uns noch über das diskutiert. Bei uns wird noch darüber diskutiert, ob jetzt Russland böse ist oder gut. In Deutschland wird es nicht diskutiert oder besser, es wird diskutiert und die Partei, die das der Haltung ist, die wird dann einfach fertig gemacht. Von dem her muss ich sagen, ich finde es gar nicht so schlimm, ich finde es eigentlich gut und dass Christoph Blocher dann das Gefühl hat, draussen sagen der wichtigste Garant von unserer Neutralität, ist natürlich völlig überspitzt, wo er uns auch nochmal provozieren will. Aber letztlich glaube ich, das Spiel, und ich mache jetzt noch einmal den Grundgedanken, zwischen den Grossmächten, und da gehört auch zu der Neutralitätspolitik, man kann mit Kommunikation schon hure viel machen. Und das ist etwas, was die Schweizer gar nicht mehr können, oder? Weil sie so einseitig immer auf die EU fixiert sind, dann sich ständig ohne Not immer zur Partei erklären, wo sie gar nichts müssten sagen. Weil wir haben so einen Ruf von Neutralität nach wie vor, weltweit. Weltweit steht die Schweiz immer noch für die Neutralität. Wieso müssen die immer so blöd schwätzen? Wieso? Es ist auch mit China, oder? Ich finde China, warum nicht ab und zu ein paar nette Sachen sagen über China? Das nützt uns unglaublich viel. Oder auch wenn wir eben bei Russland, das habe ich gut gefunden, wenn ein Cassis nachher mit dem Lavrov geht, reden. Das ist alles gut. Da tut man nämlich auch immer wieder ein bisschen signalisieren, wir reden mit allen. Und das, die Kunst ist in unserer bekenntnishaft durchsetzten Öffentlichkeit total abhanden. Das ist Neutralitätspolitik. Sie hat die Zauberlehrling vom EDA. Die checken das nicht, dass man ab und zu halt auch über den Teufel ein Netzwörtli sagt.
Da eröffnest du natürlich sehr differenziert formuliert ein Feld, das wir jetzt könnten wahrscheinlich noch eine halbe Stunde diskutieren. Das ist wirklich der entscheidende Punkt. Ich meine, dass ich bei der EU vielleicht eine andere Position habe als der Nebelspalter, das kann man auch nachlesen in der Zürich-Zeitung. Ich sehe die EU eher auch als Garant dafür, dass eben Krieg auf Distanz bei uns, Friedensprojekt ist, kann man alles diskutieren. Aber du sagst etwas ganz, ganz Entscheidendes. Ich glaube, unsere Neutralitätspolitik erlaubt uns zwischen den Grossmächten zu balancieren. Ich habe jetzt extra in Vorbereitung für unser Gespräch noch Spittler nachgeschaut, die Rede, die er gehalten hat 1914, was die Schweiz fast verjagt hat zwischen den Deutschen und den Franzosen, weil man sich aus so einem Nationalkampf war, ein Kampf um welche Kultur gewinnt eigentlich in Europa und hat die Vorherrschaft. Und da ist es ihm darum gegangen, dass man sich eben nicht auf eine Seite von der Grossmacht schlägt, sondern man dort balanciert auf die innere Kohärenz. Und er sagt in der gleichen Rede, dass wir aber Sympathien haben für den Freiheitskampf von kleineren Ländern. Das gehört aber auch dazu. Also Freiheit als zentraler Punkt. Und er nennt dort Serbien, was sich gewehrt hat gegen die Übermacht von Österreich-Ungarn. Sagt er, wenn wir Sympathie haben für den Freiheitskampf von dem kleinen, unbotmässigen Serbien, dann widerspricht das eigentlich unserem neutralen Schweizer Standpunkt nicht. Das ist ein bisschen überspitzt formuliert, aber das ist eine sehr interessante Aussage gefunden, oder finde das nach wie vor eine sehr interessante Aussage, auch wenn es dann darum geht, um einen Kampf vom Baltikum, um Unabhängigkeit von Russland. Drei Länder, wo ganz unterschiedliche Kulturen haben, die von Russland wirklich unter den Knoten gehalten worden sind und massiv bedroht sind auf allen Wegen, Weisenwegen. Also, um das geht es. Und vielleicht noch ein letztes Wort zu dem Sacharowa-Thema. Ich sehe die Punkte und ich finde, das ist ein faires Argument. Aber wenn man im Moment den Gesamtrahmen anschaut, was im Moment passiert, in der Intensivierung eigentlich vom Druck auf Europa, auf Westeuropa, auf einen freiheitlichen Teil von Europa oder auf einen möglichst freiheitlichen Teil von Europa, das könnte man auch noch diskutieren, dann sehen wir eine Verschärfung, dann sehen wir eine Intensivierung. Ich glaube, wir sind in einer neuen Phase von diesem Kampf. Die Leipzig-Geschichte mit dem das ist ja beinahe eine Katastrophe, wenn das Flugzeug in die Luft geflogen wäre. Dann hätte man über NATO Artikel 4.5 diskutieren. Erik Guir schreibt es heute in seinem anderen Blick in der NZZ. Das ist eigentlich ein kriegerischer Akt auf deutschem Boden. Er sagt es sehr, sehr deutlich. Wir sehen eine Verschärfung von der russischen Rhetorik seit etwa einem Jahr gegenüber Staaten, die nicht in die Kram passen. Und in diesem Kontext, und ich schaue es natürlich in meiner Arbeit auch in diesem Kontext an, ist es mir natürlich auch aufgefallen. Und das ist das, was mir eigentlich Sorgen macht, aus dem auch so eingestellt. Aber es sind zwei Perspektiven, die sich nicht ausschliessen müssen. Und ich finde, eure quasi mäßigende Sicht aus Bern raus, die ist nicht falsch. Ich habe ja auch in meinem Kommentar geschrieben, es ist richtig, dass der Bundesrat nicht gerade in Schnappatmung verfallen ist, weil dann würde man die Sache grösser machen, als sie ist. Aber ich glaube, es ist eine interessante, es ist eine Frage von der Perspektive schlussendlich, wie man so anschaut.
Vielleicht noch eine letzte Frage, die mich wundern nimmt. Wenn es ein Nein gibt, ist dann Neutralität, wie soll ich sagen, haben wir dann noch weniger Neutralität oder gar keine mehr? Weil es gibt, du könntest die Leute, teilweise in der Politik, auch im ETA, wo natürlich sagen, die Initiative, das ist die Möglichkeit, Neutralität ganz zu beerdigen. Und nach einem Nein können wir eigentlich machen, was wir wollen. Was würdest du dazu sagen?
Also, auch jetzt ist so eine Perspektive. Ich glaube, es ist der SVP oder der Befürworter von Initiativen gelungen, dass wir seit 2022 primär über die Neutralität einen innenpolitischen, quasi fast esoterischen Diskurs führen und nicht über das grosse Ganze reden. Also, die Neutralität ist jetzt wirklich wieder oben auf der Agenda und das ist ja das Wesen von der Initiative, dass Minderheiten Themen können platzieren können, die irgendwo den politischen Diskurs prägen. Also ich glaube nicht, dass das Thema nachher wird verschwinden. Der Bundesrat hat ja auch unter dem Eindruck, auch wahrscheinlich von dem Druck von der Initiative in der Ukraine-Verordnung ganz klar festgehalten, dass man Äquidistanz zwischen den Kriegsparteien behaltet, was das Neutralitätsrecht anschaut. Da bin ich skeptisch, bin ehrlich gesagt skeptisch gewesen. Und ich glaube, es wird in Tendenz eher auf dem Kurs bleiben. Man hat durch die ganze Diskussion auch verpasst, eine Debatte darüber zu führen, was heisst denn Kooperation? Wäre es denn jetzt vielleicht ehrlicher, würde ich sagen, man nennt sich bündnisfrei und schaut, dass man über Kooperation rausgeht, zum Beispiel mit der NATO. Die Diskussion, die kann man, glaube ich, nicht mehr führen. Was ich die Gefahr sehe, und da sind wir uns, glaube ich, wirklich sehr, sehr einig, ist, dass man auf der einen Seite politische Limpenbekenntnisse macht, und sagt, ja, wir sind neutral. Ja, ja, ja. Und da hinten dran irgendetwas bastelt. Die Verwaltung irgendetwas bastelt, wo man dann auch im Volk nicht wirklich, die Bevölkerung nicht wirklich offen diskutiert. Und ich glaube, das schafft ein Misstrauen. Das ist die Neutralitätsinitiative. Jetzt einfach ein sehr schrilles Beispiel, aber es ist etwas, was mich schon auch umtreibt. Das Eigenleben von der Verwaltung mit Politiker, Politikerinnen, die gar nicht genau wissen, insbesondere im Parlament, dazu führt, dass es so ein Grundmisstrauen gibt nachher zwischen der Bevölkerung und der Verwaltung und der Politik, die eigentlich ganz und gar nicht zu unserem System passt. Und die Gefahr besteht natürlich schon, dass man dann so mit Neutralität, das Wort Neutralität, was Länderschurz braucht, für den gleich das machen, was man will. Statt ehrlich Debatten zu führen, sagen, könnten wir vielleicht nicht ohne den schwedischen oder den finnischen Weg gehen, zwei Länder, die durchaus ähnlich ticken wie die Schweiz, wenn es um die Ressourcenverwaltung geht. Und die Debatte, die hat man nicht geführt, die will man nicht führen, weil man nicht den Mut hat, dann sagt man, das ist das Zauberwort in der Schweizer Debatte, es ist nicht Mehrheitsweg, also diskutieren wir es nicht. Das ist die Fehler.
Selbe Wort, das mir bleibt, ist der Länderschurz. Passt zum Wetter. Georg Hässler, Redakteur, Sicherheitsspezialist von der Zürich City. Danke vielmals für das interessante Gespräch, für das offene Gespräch zu einem wichtigen Thema. Neutralität ist seit Kopfendeckel 500 Jahre ein Thema von unserer Außenpolitik. Ganz wichtig. Danke vielmals für eure Aufmerksamkeit. Das war Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Und wie immer gilt auch jetzt, dann euch nie dafür entschuldigen, dass ihr nicht links sind. In dem Sinn, macht's gut, schönes Wochenende, wir hören uns wieder nächsten Montag, gleiche Zeit, gleicher Kanal.
Und morgen gibt's noch ein Bern einfach Spezial mit dem Rees Schmid, mit dem ehemaligen Bildungsdirektor von Nidwalden, 16 Jahre Erfahrung. Und ich rede mit ihm an einem wunderschönen Ort in Emmetten, über einem wunderschönen katholischen Vierwaldstättersee, wie dass wir in der Bildung in Zukunft Kinder retten müssen, damit sie gute Staatsbürger werden und über Neutralität können diskutieren.
Also, hört gut zu. Und es ist wirklich aus der katholischen Innerschweiz, die nichts mit dem Vatikan zu tun hat.
Genau.
So, in dem Sinne, macht's gut, schönes Wochenende und auf Wiederhören.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Swiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch